Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und Batsch! Ist wieder Ostern! Hier ist Ihre, eure Lieblingssendung beim Powersender Sky. Heute in leicht veränderter Besetzung. Das ist wahrscheinlich dem Feiertag geschuldet. Thomas Wagner hat es nicht hierher geschafft. Frank Buschmann hat es nicht hierher geschafft. Aber in der Funktion als Wagner-Buschmann heute Timo Schmidtchen. Timo, Hallöchen.
Hallöchen.
Wie fühlst du dich auf dem Stühlchen?
Ja, toll. Ist viel bequemer als da hinten, muss man ehrlich sagen. Also es ist richtig gut.
Auf
man kann auch so.
Ja, mach mal.
Guck mal.
Kannst
magst du
ja
generell.
360 Grad drehen.
Dann gibt es gleich Verletzungen. Also lass mal lieber. Aber es ist wunderschön. Ich hab erstmals eine Lehne.
Ja.
Wer keine Lehne hat.
Oh Gott. Das sind Übergänge aus der Hölle. Ich möchte mich entschuldigen für Timo Schmidtchen. Rena Schwabel heute auf dem ungemütlichen Stuhl. Ist er wirklich so ungemütlich?
Ich glaube, da muss ich an deine Sportlichkeit appellieren. Du hast mir ja gesagt, ich werde Rückenschmerzen bekommen.
So.
Ich meine nicht. Ich finde es gar nicht so
ungefähr. Ich meine nämlich auch nicht.
Nein.
Ich meine, dass wir dir da einen sehr guten, ergonomisch wohlgeformten Stuhl hingestellt haben.
So nach 90 Sekunden.
Aber hängen.
Das wird dir sowas gesagt.
Also. Wer 40 Jahre an der Theke gestanden hat, hat natürlich Probleme mit dem Stuhl. Das ist klar. Aber wer ordentlich sitzen kann,
ist auch eine ganz andere Haltung.
Wer mit dieser Grazie und diesem Anmut sitzen kann, Verena, hat damit überhaupt keine Probleme.
Ja.
So.
Ich bin froh, dass du da bist und
ich auch.
Auf diesem Platz nimmst.
Zur Sache. Großes Thema, zweite Fußball-Bundesliga. Lasst uns beginnen mit Dresden gegen Hertha. Da wird sicher auch der Chat sich dann gleich verausgaben. Die Partie musste, wer es nicht gesehen hat und nichts davon gehört hat, also quasi hinter Mond lebt, für 20 Minuten unterbrochen werden, weil es Ausschreitungen gab. Fans bei der Lager unten auf dem Platz. Es ging hin und her. Dann kam eine Hundertschaft der Polizei und hat beide dann wieder in die jeweiligen Blöcke vertrieben. Ausgangspunkt war, wenn ich es richtig gelesen habe, und das ist, da ist ja alles mit Vorsicht zu genießen, weil die Faktenlage noch relativ dünn ist, da wird zusammengetragen, Ausgangspunkt soll, lass uns so formulieren, eine gestohlene Fahne gewesen sein, die also die Dynamo-Anhänger den Hertha-Anhängern gezockt haben, die gezeigt haben, dann haben die Hertha-Anhänger Pyrotechnik in den Fanblock geschossen, so war's. Und dann ging es los irgendwie. Also ohne, dass wir jetzt irgendjemanden Schuld in die Schuhe schieben wollen. Timo, was hast du zur Sache beizutragen?
Klasse.
Musst du irgendeinem in die Schuhe schieben? Muss man irgendeinem in die Schuhe schieben? Die zentrale Frage ist ja, wie kann man dem Einhalt gebieten?
Das Problem ist mit in die Schuhe schieben, da sind halt ein paar Tausende in dem Stadion und die Schuhe, die dafür verantwortlich sind, sind ganz, 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 ganz klein.
Kleine Schuhe, wenige Schuhe.
Und wenige Schuhe, genau. Und das ist nämlich, finde ich, das Problem, dass man dann halt sagt, hey, das ist die aktive Fanszene und so, die machen das. Hey, das waren 80 gegen 40.
Ja.
Und das Problem ist, dass diese Bilder, die da geschaffen werden, also wir haben in 3 Monaten, haben wir, glaube ich, die nächste Innenministerkonferenz. Es geht immer um Sicherheit beim Fußball in Stadien. Da wird es diese Bilder, ich erinnere mich an dieses Relegationsspiel, war es, glaube ich, Hertha oder Düsseldorf-Hertha war es.
Ja.
Das hast man ja immer noch vor Augen. Und genau das ist das Problem. Und wenn da Pyrotechnik dann in den Block geworfen wird, also ist einfach eine Grenze komplett überschritten. Und ich glaube, der Fußball schadet sich so selbst. Und das sind diese ganz paar Leute, die dann einen ganzen großen Sport
machen. Insofern ist es auch vielleicht gar nicht richtig zu sagen, der Fußball schadet sich selbst, sondern einige wenige schaden dem Fußball.
Ja.
Und ich habe relativ viel Bildmaterial gesehen aus Dresden, auch aus Hertha-Sicht, dass also gedreht von unbeteiligten Personen, einfach Zuschauern und Fans, die, das war dann auf diesen Ausschnitten zu hören, ihren Unmut kundgetan haben. Dass das, was da passiert, mit dem, was sie eigentlich sehen wollen, nichts zu tun haben. Bei allem Respekt vor Emotionen, bei allem Respekt vor Fankultur. Das muss man ja in dem Zusammenhang auch immer wieder erwähnen. Das, was die Anhänger von Dynamo Dresden Woche für Woche gestalten, ist außergewöhnlich. Aber das, was einige wenige da veranstalten, tritt halt das mit Füßen. Also tritt diese Fankultur einfach mit Füßen und sorgt halt dafür, dass das hängen bleibt. Und dieser Eindruck überlagert halt alles und beeinflusst eben, wie du eben sagtest, auch so eine Innenministerkonferenz. Weil du natürlich auch Familien gesehen hast in umliegenden Blöcken, die das Stadion verlassen haben, weil sie einfach Angst hatten in dem Moment. Und die große Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann man das verhindern? Kann man das überhaupt verhindern? Ein Verein kann das nicht verhindern. Hier spielt leichte Musik.
Okay, das ist...
Was ist ja, war, auf Timo. Welchen Seiten bist du?
Guck mal, oben ist ja so.
Aber das ist, kann auch sein, ja. Dass es wirklich...
Es ist nicht so einfach da auf
Timo,
der Position.
Timo, das ist
aber das hat er, ich glaube, das hat er absichtlich gemacht.
Das
er
hat gesagt, angerufen.
Wenn du...
Der wollte mich zum Tanzen bringen
heute. Ja, wenn das Thema zu schwierig ist, spiel leicht mit Jazz, dann kriegen genau. Wir das schon irgendwie weggeorgelt. Ja. Okay. Nein, aber das ist ja die große Frage, die sich stellt. Wie kann man Vereine da unterstützen? Und ich glaube schon, dass der Club Dynamo, oder was heißt ich glaube, ich weiß, dass der Club Dynamo Dresden viel tut. Ich weiß auch, dass die Fanprojekte viel tun. Und trotzdem kriegen sie es nicht hin. Wie kriegt man es hin?
Also, du hast es ja auch gerade gesagt, also in diesem Spiel war eine Weltklasse-Choreo auch von den Dynamo-Fans. Ja. Das ist dann komplett in Vergessenheit geraten. Ich glaube, mit Sören Gonter ist da ja auch ein ehemaliger Sky-Experte. Ja. Und der hat ja auch gesagt, dass sie da in einem extremen Austausch sind. Aber ist die Frage, erreichst du überhaupt diese 80 Leute, die dann da rüberrennen und die anderen Kollegen da vermöbeln wollen? Und diesen Hass... Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn irgendwie eine Fahne geklaut wird. Also wahrscheinlich mache ich mich jetzt irgendwie auch unbeliebt damit, aber es geht um ein Fußballspiel und ich finde es wunderbar, wenn man seine Farben supportet.
Ja.
Und natürlich ist man vielleicht sauer, wenn irgendwas passiert, aber also diese Ausmaße dieser Gewalt, das war da ja noch in Ordnung. Dann, also, aber das ist eine Überschreitung von zwei Grenzen. Also es ist nicht nur eine Grenze, sondern es ist so verrückt. Ich meine, du hattest es beim Topspiel in einer kleinen Form, da hat irgendwie so eine Werbebande dann noch ein bisschen... aufgehalten, aber das ist...
Und die Stuttgarter haben sich dann letztlich auch
zurückgenommen. Genau, die haben sich zurückgenommen, genau.
Was haben wir?
Erstmal einen Kaffee für dich. Rena, was hast du gedacht, Danke. Als du diese Szenen gesehen hast? Oder was hast du irgendwas aus dem Chat dazu?
Erstmal zu dem Chat, das war jetzt echt lustig, weil ich glaube, einer der ersten Kommentare, es kam so guten Abend und das erste war, bitte heute nichts über Dresden und ihr so Dresden.
Das passiert uns oft.
Genau das ist der Punkt. Also du hast ein tolles Fußballwochenende hinter dir und die Schlagzeilen werden bestimmt von den Vorkommnissen in Dresden. So, dass du ja gar nicht dran vorbeikommst, darüber zu reden. Jetzt wissen wir alle, Fahnenklau ist so der maximale Akt an Provokation, den es zwischen Ultra-Fangruppierungen geben kann. So, das glaube ich, wirst du nicht verhindern. Aber wie kannst du verhindern, dass, das frage ich mich immer, da wird doch offensichtlich auf Pyrotechnik, wird doch kontrolliert und dann hast du aber doch 1000 Feuer im Block.
Hier steht jetzt im Chat personalisierte Tickets, Videoüberwachung. Ich meine, das ist ja auch, also Videoüberwachung wollen wir an vielen Stellen nicht. Personalisierte Tickets, ich glaube, zur WM 2006 bin ich als Hans Werner und als Manfred in jedes Stadion gegangen. Da hatte ich so viele Namen auf meinen Tickets. Ich glaube, das ist einfach schwierig umzusetzen, oder?
Ja, naja, das ist, es ist schwer. Ich habe nicht die Lösung. Ich habe nicht die Lösung dafür, weil ich ja auch gleichzeitig einfach sagen muss, ich will nicht die Fankultur jetzt in dem Fall von Dynamo Dresden oder Hertha BSC in irgendeiner Form einschränken. Das waren, wie viele Herthas waren da? 3.000? 4.000, der Block war voll, die Stimmung war fantastisch. Ja. Der K-Block über die komplette Breite, was die da Woche für Woche veranstalten, finde ich überragend, wirklich überragend. Und deshalb ärgert es mich fast, wenn da immer wieder so kleine Episoden dazu beitragen, dass so ein ganzer Verein oder so eine ganze Fangruppierung einfach so mit eingerissen wird.
Genau, das ist das Problem. Aber Wir drehen uns im Kreis, oder? Ja. Also lass uns gucken.
Hast du eine Lösung, Rena? Sagen wir es mal so. Also wenn du sie hast, ne?
Ich habe ja ein bisschen juristisches Hintergrundwissen. Die Frage ist ja immer, schaffst du es über individuelle Strafen, das Problem in den Griff zu kriegen, oder musst du wirklich ins Generelle gehen? Weil ich glaube, die Hoffnung wäre ein bisschen, das wäre ein Ansatz, wenn man das Kollektiv bestraft, dass das Kollektiv sich selber die paar rauspickt und sagt, nee, die waren's, die sollen raus, Stadionverbot, damit nicht gleich alle irgendwie verdammt werden, könnte man sich überlegen, ob man halt einmal so richtig streng wird. Aber ich weiß halt nicht.
Ja, du kannst halt auch nicht so einen kompletten Block in Sippenhaft nehmen. Also genau. Das ist, wenn einer in einem Geschäft klaut, kannst du auch nicht alle wegen Ladendiebstahl verknacken. Also das ist, ich meine, das ist ein individuelles, justiziables Fehlverhalten. Und ich frage mich in dem Zusammenhang, wenn doch sowieso alles ausgeleuchtet ist mit Kameras etc. Also du kannst, Die gehen Leute an, die illegalerweise rauchen in Stadien, wo nicht geraucht werden darf. Und ziehen die zur Rechenschaft. Also warum ist das dann in so einem Fall nicht möglich?
Aber das war ganz krass. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder dann gesehen habt. Als die Polizei dann aufs Feld kam und die Dresdner dann zurückgedrängt haben, da sind ja dann alle in dieser Anonymität wieder verschwunden. Und kein einziger wurde von der Polizei irgendwie aufgehalten. Warum? Das habe ich mich gefragt. Das ist
eine gute Frage. Weil wenn du das natürlich machst, ne, zündest du natürlich die nächste Eskalation.
Ich glaube auch. Also wenn du als Polizist dann sagst, hey, wir nehmen dir die Minion-Maske mal runter, dann kommen noch ein paar mehr dazu. Ach, also dass ich glaube, aus Eskalationsgründen musst du es ruhig fahren.
Ja, also die Deeskalationsmaßnahme ist Präsenz und eben Zurückdrängen in den jeweiligen Block. Und das finde ich, das finde ich dann in dem Fall auch die richtige Maßnahme, weil ansonsten geht's da wirklich zur Sache, glaube ich.
Lass uns sportlich bleiben.
Wir kommen nicht zu einer Lösung. Also vielleicht müssen sich Vereine und Innenminister da in einen Austausch begeben, um da wirklich wirksam zu diskutieren. Und nicht zu sagen, weil der Effekt ist jetzt klar. Alle kritischen Innenminister zeigen diese Bilder und sagen, das wollen wir das haben. Denkt an die Familien, denkt an die Kinder, etc. etc.
Exakt.
Ja.
So. Die Hertha. Nur noch 5 Punkte hinter dem Relegationsplatz.
Yes.
Also, das sah lange Zeit nicht so aus. Ich meine, wurden zu Saisonbeginn immer als der Aufstiegsfavorit gehandelt. Jetzt mausern sie sich so langsam wieder daran. Ich glaube, dass sie es nicht schaffen.
Absoluten Lieblingsworte. Mausern.
Mausern? Johnny Mauser, gutes Buch damals. Ich habe allerdings jetzt gelesen, das Restprogramm der Hertha ist ja so einfach. Es ist eben nicht, weil, ich habe es mir aufgeschrieben, darf ich gucken?
Ja, na klar, guck.
Also, FCK, Braunschweig, Kiel, Magdeburg, Fürth und dann gegen die Arminia. Und da sagen alle, ist ja leicht, weil keiner irgendwie besser ist als Platz 13. Ja. Aber das sind die, für die geht es ums Überleben. Also richtig schwieriges Restprogramm.
Aber die oben spielen alle gegeneinander und Hertha ist der einzige Club, der gegen keinen mehr oben spielt.
Ja, aber die gewinnen nicht genug Spiele, glaube ich.
Aber die Krux in der zweiten Liga ist doch, es gibt keine einfachen Spiele. Ja!
Jetzt bräuchten wir hier irgendwie
was. Ja, sollen wir sagen, wo ist denn eigentlich diese Kiste?
Ja. Also da, die wäre jetzt schwer, richtig schwer.
Nein, es gibt keine einfachen Spiele. In der zweiten Liga ist es, Da kann man sagen, naja, für die geht es um nichts mehr. Hast du gestern Karlsruhe gesehen, beispielsweise auf Schalke?
Zusammenfassung.
Die haben sich schon auch gewehrt. Also und der KSC bildet den Part ab, den es eigentlich gar nicht gibt, das Tabellenmittelfeld. Und wenn ich jetzt die Clubs sehe, die da, also wenn ich jetzt Dynamo Dresden, die jetzt sind die jetzt auf dem Relegationsplatz oder sind sie knapp drüber? Die verlieren 1-0 nach schwerster Auseinandersetzung, auch sportlicher Auseinandersetzung, haben einen Elfer verschossen. Hertha gewinnt dieses Spiel möglicherweise verdient, vielleicht auch nicht. Also da gibt es auch unterschiedliche Wahrnehmungen, sportliche Wahrnehmungen. Das soll mir mal einer sagen, welches Spiel da einfach ist. Ist es einfach im Moment gegen Arminia Bielefeld zu spielen? Jawohl nicht.
Nie.
Meine ich ja.
Den Teutoburger Wald, den erobert keiner.
So.
Also das steht ja nun mal fest. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber ich glaube, weil das jetzt, ich fand so in der Presse kam jetzt so ein bisschen wieder, dass Hertha jetzt rankommt. Und ich dachte, ich mache so einen kleinen Hot-Take.
Ja.
Aber es ist eigentlich auch kein Hot-Take. Aber ich dachte, ich sag, die schaffen es nicht, weil das Restprogramm eben nicht so einfach ist. Also. Aber ich muss sagen, das, was Rena gesagt hat, hat mir auch gut gefallen, dass sie oben ja gegeneinander spielen. Wie zum Beispiel am Sonntag Elversberg. Disco-Party gegen Schalke.
Schalke. Ja. Und Schalke hat, weiß ich, Karaman ist verletzt und.
Ayhan, Dzeko. Kartic.
Also die kommen mit so einer versehrten Truppe dahin.
Ja.
Und trotzdem.
Gewinnen die Dinger, Alter.
Und trotzdem kommt der FC Schalke.
Ja. Aber Karaman, Dzeko fallen aus. Ich glaube, und das ist ja, haben wir auch häufig drüber gesprochen, dass die Offensive der Schalker ja so ein bisschen das Problem ist. Gerade jetzt in Elversberg.
Ja, sie müssen sich weiter durchs Feld 1-0, dann steigen sie auf.
1-0. Vielleicht, das schreiben wir vielleicht mal auf als möglichen Folgentitel.
Was du möchtest.
Das mache ich sonst immer da, auf diesem unbequemen Stuhl, heute mal hier mit Lene. Gut. Wo wollen wir jetzt hin?
Sag du es mir. Erste Liga, leichter Schwenk in die erste Liga. Was hast du am Wochenende gemacht?
Ich habe den Tipico-Countdown, darf ich das hier sagen?
Ja, ja, sicher.
Namensnennung,
ja,
absolut
ja.
Erwünscht. Ja, die Vorberichterstattung bei Sky. Hier sitzen
Leute auf dem Stuhl normalerweise, die über ihre Sendung bei Befreundeten.
Oh ja, das stimmt. Also so viel, wie wir hier droppen. Ja genau, ich habe die Vorberichterstattung für den Samstag gemacht und dann unsere Sportschau.
Ja.
Alle Spiele, alle Tore.
Mhm.
Ja, bin drin im Thema, frag mich, was brauchst du?
Rena, wo warst du am Wochenende?
Oh. Auf der Couch.
Auf der Couch geguckt?
Hast du geguckt?
Ja, ich habe einiges geguckt.
Was guckst du? Guckst du Einzelspiele gerne oder guckst du eher Konferenz? Oder?
Ich habe es clever gemacht irgendwie. Also ich habe Freiburg gegen Bayern geschaut, als Freiburg dann noch geführt hat. Dann habe ich gesehen, was geht denn eigentlich ab in Leverkusen.
Ja.
Habe dann, glaube ich, bis zum 4-3 Leverkusen geguckt. Und dann dachte ich mir, ach, schalte ich mal rüber zu Freiburg wieder. Und dann habe ich natürlich die geilste Zeit des Freiburgs-Spiels gesehen. Also ich hatte echt einen sehr guten Riecher. Ich brauche gar keine Konferenz. Das mache ich mit meiner Intuition, weißt du?
Ja, mit Instinkt, ja, ja.
Vielleicht holen wir dich mal.
Deshalb sitzt du da, weil du ganz viel mit.
Für so eine Samstagssendung holen wir dich mal rein. Das ist ja, wir brauchen da immer Expertise.
Ja.
Was hast du gemacht? Also, du warst beim Topspiel.
Ich war beim Topspiel.
Du hast ja nur auf
Topspiel machen wir später.
Dann lass uns.
Über die Bayern.
Über die Bayern.
Über Bayern in Freiburg.
Ja.
Dann.
Dann, meinst du, sollen wir jetzt ja, den los, Schmidtchen komm, der
up,
Woche.
Schieß ab.
Schmidtchen der Woche.
Pfiffen.
Lennart Karl. Also, ich meine, was hatte der für eine Woche? Also ich habe jetzt schon wieder, ich habe heute viel gelesen, aber gelesen, er wurde jetzt kritisiert, dass er da sein Trikot so messihaft rausholt und da ein bisschen drauf zeigt. Hey, lass doch mal die Kirche im Dorf. Der hat 90+9 den Siegtreffer in Freiburg gemacht nach dem 0-2. Lass dich doch freuen, der hatte eine fantastische Woche, hat zweimal für die A-Nationalmannschaft gespielt, Debüt gegeben, ist bei Bayern unfassbar drin, aber der ist 18, da war ich gerade davor, okay, was war hier bei Geschichte, muss ich nochmal gucken, im Abi, und der rockt die Bundesliga, 36 Spiele für Bayern, 9 Tore, 7 Assists in dem Alter. Aber da kannst du schon auch mal sagen, hier guckt euch das Trikot nochmal an mit der 42.
Oh Gott, ja, also das mag ich ja am allerliebsten, so eine moralingeschwängerte Diskussion.
Genau.
Wo dann so ein 18-Jähriger, der durchstartet in der Saison, noch abgeklopft wird, ob das alles so richtig ist, was er da macht, ob er das ausziehen darf oder ob er es nicht ausziehen darf, ob das messihaft ist oder nicht messihaft. Der hat jetzt gerade die geilste Zeit seines Lebens, seines sportlichen Lebens. So, und das ist, der wird wahrscheinlich zur Fußball-Weltmeisterschaft fahren. Er gibt sein Debüt in der Nationalmannschaft, wie du gesagt hast. Er schafft den Sieg in Freiburg für die Bayern. Also wenn der nicht durchdreht, dann weiß ich nicht, wann du durchdrehen sollst. Ja. Man wünscht sich immer echte Gefühle und Lennart Karl liefert die. Also dementsprechend.
Ja, das wird ja auch häufig dann kritisiert von so Leuten, die in dem Alter mit 18 irgendwie beim Nachbarn einen Böller in den Briefkasten gelegt haben und sich darüber gefreut haben. Also von daher, Lennart Karl, feier das, fantastisch.
Ja.
Ich habe heute noch mal ein bisschen in seinen Statistiken geschaut.
Mhm.
15 Mal Startelf, das ist ja auch eine Geschichte. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der hier immer mal 12 Minuten bekommt, sondern der steht 15 Mal bei Bayern in der Startelf. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, vor allen Dingen ist jetzt, trägt jetzt Früchte, was Kompanie die ganze Saison schon praktiziert hat, indem er seine Jungen auf die Wiese geschickt hat. Und die Jungen sind es jetzt, die ihm die Spiele gewinnen und die jetzt auch ein Stück weit dafür sorgen, dass jetzt, wo es auf die Zielgerade gibt, Alternativen zur Verfügung stehen, die so das Brot- und Buttergeschäft bewältigen können, sodass sich Harry Kane auf seine Genesung für Real Madrid vorbereiten kann und nicht halb fit und leicht angeschlagen im Breisgau auf die Wiese muss. Das, ich will nicht sagen, es folgt einem klaren Plan, aber wenn es einem Plan folgte, dann ist der vollumfänglich aufgegangen. Tom Bischoff ja genau dasselbe. Also der hat jetzt nicht so viel gespielt und hat trotzdem genug gespielt, um Rhythmus zu haben und von der Öffentlichkeit zumindest mal in die Nähe der Nationalmannschaft verortet zu werden. Auch weil er so viele verschiedene Positionen spielen kann. Und bei Kompanie hat er schon links gespielt, hat schon rechts gespielt, hat auf der 8 gespielt, hat auf der 10 gespielt, hat außen gespielt. So spielt er in Freiburg, hat ihm mal einer im Training gesagt, Alter, Joshua Kimmich, zieh doch auch mal aufs Tor, wenn du schon mal in der Nähe bist. So wie es im Training auch immer machst. Und er habe immer den Moment verpasst. Diesmal hat er zweimal den Moment erwischt und jeweils getroffen. Du hast
auch mit dem Schwachen. Den ersten macht er mit seinem so angeblich schwachen Fuß.
Also du hast wirklich das Gefühl, dass die Bayern so ein Kokon der Unbesiegbarkeit umgibt. Also zumindest mal, was nationale Wettbewerbe betrifft. Ja. Wir werden sehen, und da werden wir ja auch noch drüber sprechen heute im Verlauf dieser Sendung, wie sich das gegen Real Madrid dann darstellt.
Wenn du willst, also laut Ablaufplan der Redaktion wäre das ein mögliches Thema, was jetzt folgen könnte.
Ein Folgethema?
Ein sogenanntes Folgethema.
Ja, wir saßen mit unserer 60-köpfigen Redaktionsmannschaft vorhin noch zusammen und haben die Themen gerührt. Dann lass uns einen sanften Übergang schauen. Wir spielen es auf jeden Fall gleich noch. Ne? Wir haben unser Spiel hier wieder.
Endlich
mal. Spiel. Real Madrid gegen Bayern München.
Warst du schon mal im Stadion in Madrid?
Nein, da war ich nicht.
Wolf dafür 271 Mal. Wir beide können halt jetzt nicht aus dem Nähkästchen.
Aber
warst du schon im Neuen?
Ja, ich war im dreiviertel fertigen Bernabeu, war ich im komplett fertigen. Tatsächlich noch nicht.
Okay.
Also man sagt, die Atmosphäre ist noch ein bisschen dichter geworden, dadurch, dass das Stadion ja zu ist, oder also nicht komplett, aber relativ geschlossen ist. Dann wird es noch ein bisschen dichter und noch ein bisschen enger. Und ich kann sagen, alles, was ich vom Bernabeu, und ich habe einige Reals gegen Bayern, es ist eine besondere Atmosphäre, weil zwei absolute Schwergewichte des europäischen Fußballs aufeinandertreffen. Und dann gibt es ja noch diese Bestia Negra-Theorie und dieses Juanito-Zitat, dass 90 Minuten im Bernabeu sind lang. Es ist eine spezielle Atmosphäre, die Bayern da morgen zu bewältigen haben.
Absolut. Ich finde, wenn ich an die Partie denke, ist das für mich Champions League. Es gibt keine Partie, die Champions League mehr verkörpert als Real gegen Bayern. Die Statistik La Bestia Negra hast du jetzt gerade angesprochen. Es ist ja in den vergangenen Jahren jetzt eher nicht so gut für die Bayern ausgegangen. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass sie dies Jahr überhaupt keine Probleme haben und weiterkommen werden. Ich weiß, gleich kommt dein Plädoyer, dass die Königsklasse und Real Madrid eins sind, aber
Wort gesagt.
Ja, aber ich habe es an deinem Gesicht gesehen. Ja. Wir arbeiten jetzt ja auch schon länger zusammen. Ja. Ich habe das genau gesehen. Ich glaube, die haben diesmal wirklich keine Chance. Ich habe mir ein bisschen was von Mallorca gegen Real angeschaut. Ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ich glaube, das Real, was momentan spielt, ist nicht die Mannschaft, die Bayern gefährden kann. Die Bayern werden natürlich das Spiel dominieren, qua der Form, die sie seit einigen Monaten haben. Ich glaube, das werden sie auch in Madrid machen. Aber Madrid, und das ist genau das, was du sagst, die sagen sich, okay, lass die Bayern mal kommen. Und dann haben die halt mit Mbappé und Vini und so ein paar Spieler, die halt den Unterschied machen können. Aber ich glaube, dass die Bayern momentan zu stark sind.
Mhm. Vini Junior hat ja selber gesagt, die derzeit formstärkste Mannschaft in Europa. Du meintest ja gerade national formstark.
Ja. Ja, ja, klar. Also das, jetzt geht's, jetzt kommt die höchstmögliche Hürde für die Bayern.
Aber dass Vini das sagt, ist ja logisch. Also das würde ich ja auch machen. Also du spielst jetzt gegen die Bayern, dann machst du, also Real ist jetzt gerade nicht in der Lage, dass sie sagen, okay, lass die mal kommen. Die sagen, wow, das ist die beste Mannschaft momentan. Die wissen ja genau, was die für einen Rücken haben. Die haben ja mehr Champions League Trophäen im Schrank als jeder andere. Also von daher, die sagen, Bayern ist super und wir müssen gucken, wo wir hinkommen. Aber genau, es wird diese Momente geben, dass Bayern aufpassen muss. Ich bin gespannt, wie Kompany es auf den Außen lösen wird. Also du musst ja Leimer spielen lassen gegen Mbappé. Und auf der anderen Seite ist es dann Stanisic. Also dann spielst du halt das Defensive auf jeden Fall. Ne? Ja. Weil auf die wird es ankommen.
Ja, es wird ein Stück weit auf Haltung ankommen. Und es wird ganz viel darauf ankommen, wie beeindruckt die Bayern vom Bernabeu sind und von der Atmosphäre. Also ich kann mich an keine Mannschaft erinnern, die als Favorit ins Bernabeu gekommen ist. Also sie sind alle erst über diese 90 Minuten zum Favoriten geworden. Oder eben auch nicht. Ich glaube auch, dass die Form zu 100% für die Bayern spricht im Moment. Warne aber davor, das Real Madrid aus dem Liga-Alltag mit dem aus der Champions League in Verbindung zu bringen, weil wenn die Musi spielt, ist das eine andere Mannschaft. Und ich finde, dass sie im Moment keine Mannschaft haben für die Widrigkeiten des Alltags. Das ist bei den Bayern anders. Die haben eine Mannschaft für die großen Abende und haben eine Mannschaft auch für den Alltag. Aber Real Madrid ist mit Spielern bestückt, die sich ausschließlich über die Champions League definieren. Und das macht sie an diesem Abend zu einer besonderen Herausforderung. Ich finde es.
Aber hast du die Spieler noch? Ich finde nämlich, dass du die Spieler gar nicht mehr in der Form hast.
Naja, Vini Junior, Mbappé.
Genau, und dann wird es aber auch schon wieder ein bisschen.
Also, Fede Valverde ist so ein Spieler, der jahrelang an der Seite von Toni Kroos gelernt hat. Kamavinga ist genau dasselbe. Also
aber du hast jetzt auch einen Innenverteidiger mit Huizen zum Beispiel, einen jungen Küken, hast du den Ersatzkeeper. Ich glaube schon, dass du nicht mehr dieses Real, was
das
so
ist,
voller Selbstvertrauen
ist. Das ist ein Punkt. Lunin ist ein Punkt, finde ich auch. Nicht Courtois im Tor zu haben, wird Real Madrid schwächen. Und zwar nicht, weil jetzt Lunin der deutlich schwächere Torhüter ist, sondern weil die Aura fehlt. Deshalb ist es total wichtig für die Bayern, dass Manuel Neuer spielt.
Exakt.
Das sind alles so kleine Punkte, die für Bayern München sprechen, finde ich auch, in dem Vergleich. Sie sind nicht Außenseiter in dem Vergleich. Ob das gleichzeitig bedeutet, dass sie Favorit sind, jetzt völlig unabhängig davon, ob das wichtig ist oder unwichtig, das ist eigentlich gänzlich unwichtig, wer da Favorit oder wer Außenseiter ist. Aber Favorit müssen sie in dem Duell meiner Meinung nach erst noch werden, auch wenn sämtliche theoretischen Parameter für die Bayern sprechen.
Aber glaubst du, weil wir oft von dieser Aura des Torhüters sprechen,
ja,
wenn du als Stürmer auf Courtois zuläufst, wenn jetzt ein Mbappé und ein Vini auf Neuer zuläuft,
ja,
das ist für die, glaube ich, doch auch noch mal ein Müh mehr, als wenn die gegen den mallorquinischen Keeper
100%,
also die Herausforderung ist,
genau, also die wollen noch einen Schnicks machen. Die wollen zeigen, dass sie einen Welttorhüter schlagen.
Genau.
So, das spielt in dem ganzen Mindset noch eine Rolle. Und wenn sie den schlagen, schlagen sie ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Auch weil sie von ihrem Selbstverständnis her in dem Fall eine 10 von 10 oder 11 von 10 spielen.
Ja.
Also sie machen nicht nur den Ball rein, sondern sie machen ihn rein gegen Manuel Neuer, der als bester Torhüter der Welt nach wie vor gilt und in Spanien auch so abgefeiert wird.
Was mir gerade auffällt bei unserem Tisch, ich kann es jetzt ja verraten, ich darf den Namen vielleicht nicht nennen, aber die Lego-Werbung wurde hier gedreht.
Auf dem Tisch?
Ja, hier saß Vini, da saß Mbappé, da saß...
Ja.
Weißt du, die haben das doch so gedreht.
Ja.
Erinnerst du dich? Hast du es
gesehen? Ja, weiß ich. Es geht doch viral, hab ich's noch nicht, aber ich habe viel drüber gelesen.
Hast du die gesehen?
Klar. Ich bin ja chronisch auf Social Media.
Ja.
Wollen wir mal kurz reingucken,
was die
Leute sagen?
Also witzigerweise
die fordern alle Thomas Wagner.
Ja. Nein, witzigerweise wurde hier die ganze Zeit diskutiert, ob welche Mannschaft die besseren Einzelspieler hat. Also ähnlich wie ihr. Es geht auch ein bisschen, das fängt hier schon an. Hier werden schon Spieler oben verglichen miteinander.
Ja. Wer denn?
Ich sehe also auf der Stürmerseite hast du natürlich die beiden angesprochen, im Vergleich zu Kane.
Kannst du es lesen oder
ich kann, eine Brille? Wolf?
Nee, Wolf ich will wissen, wo es steht.
Da dieser große, der lange Satz.
Der lange.
Bayern hat Kane und Olise, Real Mbappe und Vini, Diaz und Bellingham, Kimmich und Valverde, alle ähnlich.
Ja.
Die Abwehr der Bayern ist aber stärker. Ja.
Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Also die Abwehr ist ein Punkt. Ja. Die Abwehr ist ein Punkt. Tau Bermicano mit Leimer und mit Stanisic, das ist schon ein Brett, ehrlich gesagt.
Ja. Und wie heißt der junge Kollege, der recht teuer war, bei Real, Caceres oder so? Ich glaube, der spielt dann gegen Olise. Boah, Olise, der hat ein bisschen Selbstvertrauen momentan. Ich bin gespannt.
Die Bayern bringen halt tatsächlich ein paar Spieler mit, die für das ganz Besondere geeignet sind, das du in solchen Spielen brauchst. Also Harry Kane beispielsweise, Michael Olise. Also die einfach von ihren Fähigkeiten und von ihrer Begabung was mitbringen, was die Fantasie für einen besonderen Abend zulässt. Da kommt der Finger schon wieder.
Wahnsinn.
Gehst Alex, du mir dich. Auf den Geist. Alex, frohe Ostern.
Schön,
zeig dich mal, zeig dich wenigstens.
Zeig dich mal. Lass Alex mal jetzt in die Werbung geben gleich. Der kann das heute mal machen. Der muss da drücken, muss jetzt mit der Werbung sprechen.
Alex.
Jetzt versucht er hier reinzusprechen, da findet er den Knopf nicht. Lass ihn das mal machen, guck mal.
Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit, vielleicht haben wir noch zwei Sätze zu Bayern gegen Real. Wir spielen noch, wir haben noch Fuß der Woche, Schwabel der Woche. Wir sprechen noch über das Topspiel logischerweise, wo Stühle flogen. Es wird spitze, kurze Pause, bis gleich.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
So, ein Satz noch zu Real gegen Bayern. Thomas Wagner hat sich gemeldet in der Pause. War er erbost, dass Timo gesagt hat, Real Madrid gegen Bayern München sei für ihn das Duell der Champions League. Für Thomas Wagner ist das Duell der Champions League Milan gegen Liverpool. Timo?
Das Problem ist, dass Thomas Wagner alle direkten Duelle beider Teams auswendig kennt, weiß, wer da Linksverteidiger war. Mhm. Ich bleibe trotzdem dabei, Champions League gleich Real gegen Bayern. Da kriege ich wieder Ärger von ihm, aber den Satz, den gönne ich mir.
Nein, du kannst es ja auch für dich so verorten. Also für dich ist Bayern gegen Real Madrid Champions League. Ist für mich auch Champions League.
Was ist
Milan für dich? Gegen Liverpool ist für mich auch.
Ist es auch mehr? Vielleicht ist das bei mir ja auch die Bürde der frühen Geburt oder der späten Geburt oder wie auch immer.
Nö, also ich war 2005 in Istanbul beim größten Comeback der Champions League Finalgeschichte. Weißt du es noch?
Ja, da war ich in der 12. Klasse, war
großartig. 0-3 zur Pause.
Habe ich gegen meinen Onkel gewettet, habe auf AC Milan gesetzt, habe ihm zur Halbzeit, ich weiß nicht, was man damals war, Fax, glaube ich noch, habe ihm Fax geschrieben, pass mal auf, hier, Wette geht an mich. Seitdem nicht mehr gewettet. Ein Satz von dir zu diesem Spiel noch. Was glaubst du, wer geht nach zwei Begegnungen durch?
Also 50-50 bei den Punkten, die wir vorher besprochen haben, würde ich sagen, ist der entscheidende Vorteil für die Bayern, das Rückspiel zu Hause zu haben. Und deshalb habe ich einen minimalen 51-49 für Bayern München. Aber nochmal, es gibt keinen Außenseiter in dem Duell. Es geht zweimal um Tagesform. Ich muss die gelben Karten noch sehen. Das kann tatsächlich nochmal ein Thema werden. Die Bayern müssen die Anfangsphase im Bernabeu einigermaßen unbeschadet überstehen. Auch da habe ich schon viel, also das betraf jetzt insbesondere Rückspiele. Aber so die ersten 20, 25 Minuten, wenn dann das Bernabeu anfängt zu schweigen, dann hast du schon viel erreicht, weil das ist ein sehr lautes Schweigen. Und wenn es dir dann gelingen sollte, dort in Führung zu gehen.
Darum bist du Topspiel-Kommentator. Das war ein Satz. Einer.
Mit Klopfen.
Mit Klopfen am Ende. Nochmal so ein Klimax nochmal.
Gar kein grammatikalisch vollständiger Satz, sondern das Ende war.
So. Bringt uns zu.
Bringt uns zum Topspiel.
Jetzt?
Ja, sag mir irgendwas anderes. Boah.
Ich dachte, vielleicht auch noch ein Satz zu der Partie, die für mich die Europa League ist. Nicht Freiburg gegen Celta Vigo.
Toll. Wir haben
Weil Freiburg, fand ich nämlich, hat großartig gespielt. Die haben versucht, die Bayern so zu schlagen, wie die Bayern die anderen schlagen. Also die haben über den ganzen Platz gepresst und so, haben das echt sehr, sehr gut gemacht.
Ja, haben ja auch im Nachgang, glaube ich, nicht völlig zu Unrecht die Nachspielzeit angemahnt, die ein bisschen zu lang war. Aber jetzt, also die lang war, ob sie jetzt zu lang war, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber das ist ja Woche für Woche so oder Jahr für Jahr, Saison für Saison so. Das, was in Freiburg geleistet wird, ist top, um im Sprech von Guardiola zu bleiben. Und ich traue den Freiburgern zu, dass sie gegen Celta Vigo weiterkommen. Also Celta habe ich mit Stuttgart gesehen in der Saison. Das ist absolut machbar für die Freiburger und ich hab das Gefühl, als hätten sie diesen Wettbewerb, die Europa League, für sich entdeckt. Also
ich glaube auch, da ist was
dementsprechend
möglich.
Viele Körner auf die Europa League. Sie haben noch ein DFB-Pokal-Halbfinale auch noch in der Liga, in die internationalen oder über die Liga in die internationalen Plätze zu kommen, wird schwer.
Als Europa League-Sieger spielt es ja Champions League.
So ist es. Also jetzt hast du noch zwei Eisen im Feuer, um im kommenden Jahr international zu spielen und machst es in der Bundesliga allen so schwer wie möglich, aber kannst den Fokus so ein bisschen verschieben. Insofern gehe ich davon aus, Freiburg geht weiter gegen Celta.
Gut.
Und Mainz geht weiter
gegen
Straßburg. Wobei, das wird ein schwieriges Spiel, unterschätzen wir die Straßburger nicht. Aber Mainz 05, da bin ich ja auch ein bisschen stolz drauf, dass wir im Rahmen dieser Sendung uns sehr früh festgelegt haben, dass Urs Fischer, der Heiler, er ist ein Heiler, er ist wirklich ein Heiler. Ich glaube, dass er übers Wasser gehen kann. Sollte irgendein Club in den kommenden Jahren unmittelbar in den Abstiegskampf verwickelt sein und Urs Fischer ist frei, holt ihn euch, haltet die Klasse, wundert euch vielleicht so nach anderthalb, zwei Jahren, dass der Fußball jetzt nicht so unfassbar attraktiv ist, aber ihr werdet nicht absteigen und ihr werdet immer eine gute Rolle in der Liga spielen.
Und ich hoffe, dass er nicht frei ist in den nächsten Jahren, weil ich hoffe, dass er in Mainz bleibt.
Ja.
Und dass er dann, ich glaube, in Basel hat er es so auch geschafft, dass er recht attraktiven Fußball spielen lassen hat. Dann kam er so ein bisschen in diese Union-Schiene, wo er dann dieses, alle gesagt haben, okay, das geht viel über Standards und defensive Struktur.
Ja.
Diese Struktur hat er jetzt bei Mainz reingebracht. Aber ich glaube, dass er auch ein Trainer ist, der auch eine gewisse Spielidee nach vorne hat. Weil das siehst du jetzt
hat
ja 100, auch.
Hat er hundertprozentig. Genau. Das ist auch das so das alte Schubladendenken. Und das regt ihn wahnsinnig auf, dass er immer nur auf
defensive. Das hast du jetzt ja gerade bedient.
Habe ich es bedient, dass er so auf defensive Stabilität reduziert wird. Aber er schafft es halt innerhalb von kürzester Zeit, diesen Stil in einer Mannschaft zu implementieren. Und dann ist immer die Frage, stehen dir die Spieler zur Verfügung, die eine Weiterentwicklung möglich machen oder eben nicht. Das heißt, entweder es bleibt dabei oder es entwickelt sich dann weiter. Deshalb meinte ich, bei Union haben sie dann einfach mit ihren Transfers auch ein bisschen neben das Klavier gehauen. Wenn sie in Mainz bereit sind und dann auch in einem internen Austausch einfach sagen, wir wollen attraktiveren Fußball spielen, aber wir wollen auch die Liga halten, dann glaube ich, wird es einen gemeinsamen Weg geben, der das eine tut, ohne das andere zu lassen. Aber im ersten Schritt hat der dran gezogen, ist in der Conference League weitermarschiert, ist jetzt im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga und wirklich, Mainz 05 kann sich voll auf die Conference League konzentrieren und geht da einen Schritt nach dem anderen. Straßburg ist gefährlich, fußballerisch stark, aber Mainz braucht sich nicht zu verstecken.
So. Macht er gut, ne?
Das macht er gut.
Das klopft,
macht er so gut wie Urs Fischer.
Wie Urs Fischer, ne? Ja. Hast du auch was zu Mainz, der noch notiert oder sagt? Sagen die Glanzis, wie man sie nennt, was?
die sagen nicht viel. Ich finde es immer wieder faszinierend, diese Trainerfrage, diese fußballphilosophische Frage, wenn es irgendwo nicht läuft, der Trainer entlassen wird, ob ein neuer Trainer den Verein retten kann, dann manchmal funktioniert das wirklich so. Das finde ich unglaublich. Wenn man dann andere Vereine, also was ist euer Fazit zu Riera zum Beispiel? Ist das jetzt, war das was, war das nicht? Ich finde das richtig geil.
Und ja, das ist eine Überleitung, die ich bisher in 4 Jahren da an der Kanzel noch nicht hatte. Ich mache die immer so,
und deshalb werden
so
wir einfach auch über so easy. Über die Position werden wir nachdenken. Ja. Ob du nicht da im Stall bei Ob Alex Geisler besser aufgehoben ist.
Fantastisch.
Fantastisch.
Albert.
Albert Riera. Da guck.
Da ist ja alles frei.
Also da sind noch Plätze frei.
Ah.
Du, Albert Riera. Ich glaube, dass Eintracht Frankfurt so ein Stück weit den Stillstand verpflichtet hat. 3 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Gestern sah es für einen Moment so aus, als hätte sich's zum Besseren gewendet. Am Ende muss man sagen, das 2-2 war durchaus leistungsgerecht. Also, dass die Kölner einen 2-Tore-Rückstand aufholen, gab das Spiel so zu 100% her. Also im Gegensatz zu Urs Fischer, wo du weißt, was du bekommst, hat Eintracht Frankfurt einen avantgardistischen Ansatz gewählt, nicht ohne Risiko. Avantgardistisch, wie man spricht.
Das ist eine schöne Alliteration. Ansatz.
Gewählt, ja. Und ich finde, nicht ohne Risiko, ich finde seine Pressekonferenzen zum Teil wirklich nicht ungefährlich. Das ist ja auch, was er nach dem Mainz-Spiel gesagt hat. Es wäre ein Wunder gewesen, in Mainz zu gewinnen, wenn er sagt, ich habe die schlechteste Mannschaft in Europa irgendwie
das defensiv ist jetzt neu,
übernommen.
Ne?
Ja. Das ist Wahnsinn. Das sagt er nach der. Also das wirkt auf mich ein bisschen irritierend. Ich weiß auch nicht, das würde ich ihm sogar noch ein Stück weit zugute halten, ob er genau umreißt, was er da sagt, weil er ja auch kein englischer Muttersprachler ist, auch wenn er lange auf der Insel gespielt hat.
Aber dafür ist das schon recht klar, finde ich, in der Sprache.
Also ich glaube nicht, dass es da
zu Missverständnissen kommt.
Also ich würde es ihm gerne als Missverständnis auslegen, wenngleich ich glaube, dass er in vollem Bewusstsein seine Aussagen trifft, weil er wirkt als Persönlichkeit so strukturiert. Ich bin mir sicher, dass Krösche oder die Eintracht was anderes erwartet hat von ihm oder sich was anderes erhofft hat, zumindest durch die Verpflichtungen durch den Tausch von Topmöller auf Riera. Im Moment habe ich das Gefühl, also das hätte der Dino dann auch noch gekonnt.
So. Ich glaube, zum Start fand ich, war es die richtige Aktion zu sagen, hey, ich bin der Neue, ich nehme alles auf mich.
Ja.
Ich bin der, auf den ihr jetzt mit dem Knüppel hauen könnt, wenn irgendwas ist. Das ist ja eigentlich ein Move, wo ich sage, das ergibt Sinn.
Ja.
Aber dann müssen natürlich die Leistungen auch nachkommen und dann kann irgendwann ja auch die Mannschaft ein bisschen mehr in die Pflicht kommen. Jetzt war es so, die vergangenen beiden Spiele fand ich besser als den Start unter ihm. Also jetzt gegen Köln war es eine gute Leistung. Er hat ja jetzt mal mit einer Doppelspitze gespielt. Aber da merkst du dann ja wieder, dass diese Balance zur Defensive dann komplett fehlt. Aber was er dann, da hast du wieder Usun auf der Bank, haben alle sich überlegt, spielt er von Anfang an, wann kommt er rein? Den lässt er einfach komplett außen vor. Also irgendwie, ich glaube, der möchte eigentlich noch mit zur WM und also wahrscheinlich ein sensibler Spieler. Da hast du die Geschichte mit Götze, wie er über einzelne Spieler spricht. Wie er da den Chandler dann stark macht im Vergleich mit Götze, das hat mir gut gefallen. Aber trotzdem so dieses Name-Dropping und Auswählen von einzelnen Spielern gefällt mir nicht. Und ich habe momentan das Gefühl, dass auf der PK mehr Spektakel ist als im Spiel. Und das kann zum Start beim Trainer gut sein, aber jetzt muss das Spektakel wieder ins Stadion kommen.
Ja, und das ist für mich fraglich, ob das in der Konstellation gelingt. Weil ich nicht sicher bin, ob die Eintracht-Spitze umreißt, was sie da für eine Mannschaft zusammengebaut haben. Ob die Ansprüche nicht zu groß sind für die tatsächliche Mannschaft, die zur Verfügung steht. Ob die Balance stimmt im Kader. auch die individuelle Klasse stimmt. Also hochqualifiziertes Offensivpersonal, ob es jetzt Usun ist oder Talib oder neue, den sie geholt haben für der wahnsinnig schnell
gestern. Kalimuendo wieder.
Ja, genau. Das sind alles Top-Leute, aber es wirkt noch nicht homogen.
Genau, und die Basis.
Ausbalanciert.
Und die muss ja die Doppel-Sechs eigentlich sein. Und da gibt es ja auch Schwierigkeiten. So. Da hast du mit Theat eigentlich gerade, Theat und Koch, hast du zwei Innenverteidiger total verunsichert irgendwie.
Ja, also und deshalb weiß ich nicht, ob man bei Eintracht Frankfurt nach Jahren des der Höhenflüge nicht auch mal akzeptieren muss, wenn so eine Saison auf Platz 7 endet. Deshalb wirkt der Trainerwechsel auch rückwirkend, und das haben wir ja schon damals gesagt, ein bisschen aktionistisch auf mich. Also jetzt nicht zwingend notwendig.
Wo der Trainerwechsel...
Und er hat natürlich, wenn ich das noch schnell sagen darf, Riera hat natürlich recht, wenn er sagt, ich kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt, und das möchte ich ihm auch zugutehalten.
1. Februar. Aber
so, es war keine Vorbereitung mehr, es gab keine Spieler mehr, also er musste ran ans Bestandspersonal. Muss aber gleichzeitig sagen, er hätte auch ablehnen können. Also das bleibt ihm ja ungenommen. Ja. Also wenn er sagt, die Lage ist so schwierig, dass ich es mir nicht zutraue, auch das haben ja andere Trainer schon getan, die dann einfach gesagt haben, richtiger Trainer, falscher Zeitpunkt, richtige Mannschaft, falscher Zeitpunkt. Dann wartest du halt bis Sommer. Möglicherweise hätte sich die Eintracht-Spitze dann anders entschieden, was ich nicht weiß. Aber ich glaube, dass sie gut fahren damit, wenn sie Siebter werden. Der Platz wird reichen.
Es kommen noch ein paar von hinten,
aber ja. dass sie Siebter werden, wieder fürs internationale Geschäft qualifiziert sind, auch wenn sie jetzt nicht für die Conference League antreten, das weiß ich. Da sind die Ansprüche dann schon extrem gestiegen, und dann im Sommer sehr klar sich zusammensetzen und sehr klar analysieren, wo müssen wir nachlegen. Also wie viel Sechster brauchen wir, wie viel Achter brauchen wir, wie viel Qualität brauchen wir, wie viel Talent. Ja. Es ist halt auch einfach eine sehr, sehr junge Mannschaft noch.
Und mit viel Fantasie mit auch.
Viel genau. Fantasie,
also da brauchst du auch ein, zwei Stellschrauben. Genau.
Also wo brauchst du ein bisschen Erfahrung, wo brauchst du ein bisschen mehr Qualität? Und dann setzt sich vielleicht am Ende was zusammen, was dann wieder unter die ersten vier führen kann. Aber jetzt dauerhaft davon auszugehen, Eintracht Frankfurt muss unter die ersten vier, weil die so stark sind, ist dann vielleicht auch einer drüber.
Und nach der Hinserie dann ja auch unrealistisch, ja. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ja. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit.
Na.
Wir haben aber noch so viele Themen.
Ja, wir haben. Jetzt, komm, wir machen einmal ganz schnell was total Wichtiges. Wir machen einmal schnell den Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche. Ja.
Gregal, toll. Fairplay-Medaille für Michael Gregoritsch. Augsburg in Hamburg. Er gibt zu, nicht getroffen worden zu sein. Dadurch nimmt Dennis Aitekin ein Freistoß weg. Kleiner Akt, grundsätzlich würde ich sogar sagen, selbstverständlicher Akt, aber im harten Profigeschäft eben nicht selbstverständlich. Und deshalb wollen wir es nochmal besonders herausstellen und herausheben. Und zumindest können wir es mal so andiskutieren, ob das nicht selbstverständlich sein sollte. Jetzt, Manuel Baum sagt, das ist aber jetzt blöd, dass der Spieler hier für eine Situation verantwortlich ist, die letztlich der Schiedsrichter verbockt hat. Auch dem kann ich folgen, aber manchmal gibt es ja so Situationen auf dem Platz. Schiedsrichter hat es nicht genau gesehen. Ich fand, Dennis Aitekin hat es auch gut erklärt. Dann geht er zum Spieler hin, Spieler sagt, ich bin nicht getroffen worden. Alles klar, nimmt den Freischuss zurück, Stadion applaudiert. Hier gibt's eine kleine Plakette dafür. Und
kleine Plakette, Fuß der Woche ist
ja,
schon.
Ja, ja, ist schon was.
Ist mehr als ein Plakettchen.
Mehr als nichts, ja.
Wie hast du die Situation gesehen?
Ich habe auch die Kritik natürlich mitbekommen, habe mich auch gefragt, weil er hat ja so in etwa gesagt, die ganzen Kameras drauf, wenn er jetzt sagt, er wurde getroffen, da ist ja viel zu viel Druck, dann kriegt er hinterher von den Fans irgendwie eins drüber. Aber natürlich hätte er das ja auch machen können, er hätte ja auch sagen können, also ich habe da was Kleines gespürt oder so, die Fälle hatten wir auch schon, ja. Deswegen fand ich es super stark, ich finde das eine gute Handhabe, Aitekin sehr sympathisch, war schön.
Ja, er hat halt auch das Fingerspitzengefühl dafür, für solche Situationen. Ne?
Ja.
Seine letzte Saison.
Ja, sein letzter Auftritt im Volkspark war das,
ja.
Schade eigentlich, ne? Hat Dennis Aytekin müssen wir auch nochmal zum Fuß, Schmidtchen, Wagner, Buschmann, Schwabel der Woche machen.
Du hast doch wahrscheinlich seine private
Nummer.
Nummer, Adresse. Also, ja, also ich meine, ja, du kannst doch vielleicht auch mal, ich meine.
Schreib ihm mal.
Also der Stuhl hier. Können wir auch mal wen einladen, oder nicht?
Ja, nee, toll. Also muss man mal sagen, passiert viel zu selten. Deshalb Fair Play wird hier gelabelt und entsprechend gewürdigt.
Dann würdige noch das Wolf-Fuß-Spiel.
Top-Spiel. Ja, also es waren 70% Ballbesitz über 90 Minuten für den VfB Stuttgart, ohne die wirklich klaren Torchancen, Torabschlüsse. So gefühlt 10-0, so wirkliche Hochkaräter waren nicht dabei. Erster Torschuss BVB 1-0, zweiter Torschuss BVB 2-0, 93., 95. Das war schwarz-gelber Catenaccio. Das hat mich zumindest beeindruckt. Das zahlt ja wieder auf das ein, was Niko Kovac die Kritiker vorwerfen, dass der Fußball nicht schön genug ist und nicht spektakulär genug ist. Aber die Dortmunder stehen bei 19 Saisonsiegen, jetzt 64 Punkten. Also was willst du haben? Ein Fußball, der exakt offensichtlich auf die Bedürfnisse dieses Kaders zugeschnitten ist. Die Mannschaft ist in der Lage, auf den Punkt zu liefern. Ja, es fehlen die Spitzen. Ja, es geht nicht um Titel. Aber 64 Punkte nach, wie viel haben wir, 28 Spieltagen? 28. Das ist normalerweise Meisterkurs. Das wird der beste Tabellenzweite der Bundesliga-Geschichte. Sie werden deutlich in den 70ern landen und trotzdem ohne jede Chance auf die Meisterschaft.
In Stuttgart. Ich meine, ich glaube, ja. Nico hatte sich vorher gedacht, okay, wir wollen mal versuchen, hier die Null zu halten. Ja. Aber in Stuttgart ganz zu gewinnen, genauso wie du sagst. Also, du hattest den ja auch schon mal als Fuß der Woche.
Ja.
Absolut gerechtfertigt.
Es war von vornherein klar, die sind für 0-0 angereist.
Ja.
Und Niko Kovac hätte sämtliche Argumente gefunden, um nach dem Spiel zu sagen, ey, 0-0, super, wir haben uns Stuttgart vom Leib gehalten. Wenn du das Spiel nicht gewinnen kannst, ist 0-0 das nächstbeste Ergebnis. Die komplette Litanei. Also alles lag da. Und in dem Moment, wo Stuttgart bereit war, nach guten 90 Minuten dieses 0-0 zu unterschreiben, da schlagen die zu. Das ist beeindruckend. Und auch da, es flog ein Stuhl, ne? Ja. Zwei Stühle sogar, habe ich gesehen.
Ja. Klappstuhl.
Zwei Klappstühle.
Kennt man sonst nur aus dem Bernabeu.
Kennt sonst nur David Alaba aus dem Bernabeu. Die Stuttgarter haben sich beruhigt. Es gab eine Geste von Adeyemi in Anlehnung an das Spiel in der Hinrunde, als es eine Geste gab von Dennis Undav. Machen wir es nicht größer, als es ist. Es ist so ein bisschen...
Kleine Geste.
Folklore dieses Duells.
Das ist auch okay.
Ja.
Rena, hast du auch einen mitgebracht, wenn wir jetzt hier schon beim Fuß der Woche waren?
Eine Schwabel der Woche?
Ja, ja, können wir uns angucken, jederzeit.
Natürlich.
Hier den Gastnamen einfügen, der Woche.
Alexandra Popp, kleiner Schwenk ins Frauenfußballgeschehen. Gestern Pokal, natürlich auf Sky Sport auch gezeigt. Sie hatte gestern, leider haben wir das Foto jetzt nicht, Freudentränen, deswegen, oder? Sieht man da Tränchen?
Doch, also ich habe schon das von gestern genommen.
Ach so, ja, es gibt Bilder, da sieht man sie noch mehr weinen.
Ja,
also sehr emotionale
Kritik
Bilder.
Kritik dann eigentlich nach der
Sendung. Sehr gut. Nee, mach das ruhig.
Aber da wird das auch alle wissen, es ist ihre letzte Saison beim VfL Wolfsburg. Sie geht danach in die dritte Liga zu Dortmund, vielleicht in die zweite, vielleicht schaffen die es aufzusteigen. Und sie ist eine absolute Legende und es wäre ihre letzte Chance, jetzt noch einen Titel zu bekommen. Champions League sind die Frauen raus. Bayern hat die Meisterschaft, das heißt, da kamen ganz große Emotionen. Und sie ist auch der Grund, warum ich Frauenfußball verfolge. Ich weiß nicht, ob ihr es damals mitbekommen habt, ihre legendäre Pressekonferenz 2022. Da kam sie, es war Frauen-WM und da kam sie mit einem Schnurrbart, weil auf Social Media wurde sie gefordert für die Männernationalmannschaft, weil sie die ganze Zeit getroffen hat. In der Männernationalmannschaft hat man sich so jemanden gewünscht zu dem Zeitpunkt. Und ich fand das so geil, weil das war nämlich die Pressekonferenz vor dem Finale.
Ja.
So ein wichtiges Spiel. Und die kommt da mit angeklebtem Schnurrbart. Und diese Leichtigkeit, das fand ich einfach mega. Seitdem bin ich drin.
Also bist du auch deswegen ja heute auch hier.
Genau.
Und das bringt mich dazu, das Ganze so zu moderieren, aber ich würde das eher auch in deine Richtung geben, weil wir haben nur noch 1:30. Wir können noch ein schnelles Spiel machen.
Ja, klar. Wer bist du?
Ich bin hier die eine Mannschaft.
Ja, welche denn?
Gast.
Gast, Bayern.
Bayern fängt
an. Also du bist Bayern.
Vamos. Oh, dass ich das mal spiele. Oh, Pfosten. Gleich ein Pfostentreffer.
Dann bin ich Real Madrid. Vorbei.
Boah,
auch vor der Weit vorbei.
Das war natürlich gar nichts. Ich schieße gleich hinterher. Guck mal, du machst ja auch Pause da.
Aber hier extra.
Es wird ein spannendes Hinspiel. Also kann man sagen, hey.
Weit vorbei.
Das, aber ich denke, der ist drin.
Nee. Boah. Das wird ein Unentschieden im Hinspiel tatsächlich.
Oder?
Das gab's noch nie.
Du machst das hier wie beim
Curling. Gab's noch nie.
Du legst dir da die ganzen Bases hin, dass ich gar nicht mehr vorbeikomme.
Come on! Letzte noch von mir. Also bedeutet, die Bayern gewinnen im Bernabeu.
Durch ein Traumtor.
Durch ein Traumtor, wirklich. Traumtor.
Aber das war wirklich.
Aber verdient. Am Ende verdient. Das war die Glanzparade für diese Woche. Ja. Schön war's. Guck mal, da heißt es nochmal. Das Tor nochmal in Zeitlupe.
Tor des Jahres. Noch kurz. Rücken immer noch super.
Ja, das war die Glanzparade für diese Woche. Timo Schmidtchen nächste Woche wieder auf dem Platz.
Ja, ja.
Rena Schwabel nächste Woche absent. Ich auch absent.
Hier wieder ein Überraschungsgast.
Ein Überraschungsgast und hier sitzt Thomas Wagner. Es ist eine wilde Zeit, muss man so sagen. Hat's dir gefallen?
Es war mir eine Ehre und es war mir eine Freude. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde noch mal kommen.
So, dann kommst du noch mal. Uns hat's auch Spaß gemacht. Danke, Timo. Danke, Rena. Schöne Woche, schönen Ostermontag noch und bis nächsten Montag. Sportlich bleiben und tschüss.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner!